Kapitel 63, Abvers 7. Ich will der Gütigkeiten des Herrn rühmen, gedenken, der Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat, und der großen Güte gegen das Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seinen Erbarmungen, nach der Menge seiner Gütigkeit. Und er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht treulos sein werden, und er wurde ihnen zum Retter. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet, in seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst, und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben den Geist der Heiligkeit betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind, er selbst kämpfte gegen sie. Da erinnerte sich sein Volk an die Tage der Urzeit, an die Tage Moses. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, in Englisch. Wir haben eine gemeinsame Vision und verfolgen einen Traum. Und dass Gott sich unseres Volkes neu annimmt. Das ist meine Frage. Haben wir wirklich solche großen Träume? Und nützt das was? Die meisten Menschen haben ja schon aufgehört, für ihr eigenes Leben große Träume zu haben. Viele sind ganz hoffnungslos. Andere erwarten immer nur das Schlechte. Und wieder anderen ist eigentlich alles egal. Die sagen, es kommt sowieso, wie es kommt. Wir können ja doch nichts ändern. Der Prophet Gottes sagt, ich will der Gütigkeiten des Herrn gedenken. Vers 7. Ich will, bezeichnet in kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Entscheidende Sache in unserem Leben ist nicht, was fühle ich gerade und noch nicht mal, was denke ich gerade, sondern was will ich. Ich will gedenken. Das heißt, der Wille zieht die Gedanken nach sich. Will ich wirklich der Gütigkeiten des Herrn gedenken? Wir haben eben gehört, dass das den entscheidenden Unterschied macht. Wir können das in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen immer wieder beobachten. Welchen Unterschied das macht, wenn wir uns entscheiden, die Güte Gottes in unser Denken zu holen, dann auch noch mit unserem Mund auszudrücken. Vielleicht müssen wir lange zurückdenken. Hier lesen wir von den Zeiten ganz früher. Wenn ich von den Gütigkeiten Gottes rede, dann fangen die mindestens bei meinen Großeltern an, weil mit deren Erfahrungen der Güte Gottes bin ich groß geworden. Und die wiederum haben mich hingewiesen von klein an auf die Gütigkeiten Gottes, die schon hunderte und tausende Jahre vorher an seinem Volk gezeigt. Es kann ja vielleicht sein, dass dir im Moment gerade nichts einfällt von der Güte Gottes in deinem Leben. Aber hier findest du ein ganzes Buch von der Güte Gottes im Leben von tausenden und tausenden Menschen. Mit dieser Hilfsmittel wirst du auch wieder bei den Gütigkeiten Gottes in deinem Leben haben. Interessant ist, mit diesem Ich will beginnt wirklich ein Prozess, wie wir das in diesem Lied gesungen haben. Ich will der Gütigkeiten des Herrn gedenken, das sagt ein Mensch. Und darauf antwortet Gott, er sprach, er sagt, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht treulos sein werden, und er wurde ihnen zum Arbeiter. Wie geht das? Wir können von Abraham lernen, heute war ja das gerade als Losungstext, dass dieser heilige Mann um des Friedens willen bereit war, auf alle Traditionen in seiner Familie zu verzichten. Und um den Streit in seiner Familie zu vermeiden, bietet er seinem jüngeren Neffen an und sagt, such dir doch aus, wo du wohnen willst. Ich nehme dann das andere. Im Neuen Testament wird erklärt, welche Haltung dahinter steht. Er suchte nicht die gegenwärtige Stätte, an der er lebt, sondern die zukünftige, die Stadt Gottes. Wenn wir solches Leben führen, sind wir glückliche Menschen, dass wir unser Fortkommen oder unsere Geschäfte in dieser Welt nicht als Letztes begreifen, nicht als das Letzte, als das Wichtigste begreifen, sondern dass wir immer die Zukunft Gottes und den Willen Gottes als Wichtigstes und Erstes in unserem Leben begreifen. Er lässt seinem Neffen den Vortritt. Er sucht sich das beste und fette Land und lässt den Onkel Abraham in dem schlechteren Gebiet leben. Es ist Frieden zwischen ihnen. Abraham wird auch nicht ärgerlich. Aber danach muss der Onkel seinen Neffen zweimal retten. Einmal wird diese Stadt, in der sein Neffe dann wohnt, überfallen und alle Leute werden gefangen geführt. Und Abraham holt alle seine Mitarbeiter und verfolgt diese Räuber und rettet. Aber später passiert noch viel was Entscheidenderes. Diese Leute in Sodom sehen wir bis heute als sprichwörtlich ein Beispiel für ganz gottlose Leute. So schrecklich, dass Gott irgendwann beschließt, die ganze Stadt zu vernichten. Und Abraham, der davon erfährt, den Gott einbezieht in diesen Plan, bittet für die Stadt und verhandelt mit Gott, dass wenn auch nur 10 Gerechte gefunden werden, die gesamte Stadt verschont wird. Und am Anfang sagt er, wenn 50 Gerechte sind, willst du denn alle mit vernichten? Und Gott sagt, nee, wenn 50 Gerechte sind, lasse ich alle leben. Und Abraham handelt mit Gott, bis auf 10 Leute. Am Ende wird man finden, es gibt nicht mal 10. Sodass zum Schluss nur Lot und seine beiden Töchter gerettet sind. Das Reden des Gerechten ändert was an Gottes Handeln. Wenn hier der Prophet Jesaja sagt, ich will dir Gütigkeiten Gottes gedenken, dann führt das dazu, dass Gott sagt, einer aus meinem Volk erinnert sich an meine Güte. Das reicht nicht allen zu gut. Deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, was wir reden. Seit Jahren versuche ich bei den Mitarbeitern, meiner eigenen Familie, bei allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer darauf zu drängen, Gutes zu reden. Weil das ist das, was Jesus von uns erwartet. Und ich entscheide, ob ich das rede, ob ich mich daran erinnere, ob ich mein Denken darauf richte oder ob ich zulasse, dass mein Kopf mit Müll und mein Mund mit Fluchen gefüllt wird. Wenn ich Jesus ernst nehme, wenn ich mich entscheide, so zu denken und so zu reden, verändert das das Handeln Gottes. Gott sagt, sie sind ja wie Kinder, sie werden nicht untreu sein. Deswegen, er macht es leicht, er hilft. Aber sie wollen. Ist komisch, oder? Wir lesen im Vers 10, sie aber, also vorher, er hat sie erlöst und er trug sie, hob sie empor und trug sie alle Tage die Uhrzeit. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben den Geist seiner Heiligkeit betrübt. Bis heute kann man überall auf der Welt diese Beobachtung machen. Wir lesen an einer Stelle, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und das ist wirklich so. Er hilft nicht nur herausragenden heiligen Menschen oder vielleicht nur den Christen, sondern seine Güte ist gegen jedermann. Er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse und er schickt Regen zu Gerechten und Ungerechten. Einfachster Beweis der Güte Gottes. Aber dieses Aufheben und Tragen Gottes kann ebenfalls jeder Mensch bezeugen, wenn er nur aufrichtig ist. Wenn der Mensch aufrichtig ehrlich ist. Aber sie sind widerspenstig gewesen und wollen nicht und betrüben den Geist Gottes. Dann kämpft Gott selber und wendet sich gegen. Das brauchen wir nicht zu machen. Wenn wir sehen, undankbar sind, dass Menschen Gutes mit Bösen kennen, dann müssen wir das nicht korrigieren. Müssen wir nicht kämpfen. Können wir das in Gottes Hand lassen. Er selber kämpft gegen solche. Warum? Hasst Gott dann solche Leute?
Nein.
Trotzdem, auch wenn Gott sich gegen so jemand stellt, ist das Ziel, dass derjenige umkehrt. Das lesen wir in Vers 11. Da erinnert es sich sein Volk an die Tage der Vorzeit. Ich sage nochmal die Reihenfolge. Dass ein Gerechter, der sich entscheidet, über die Güte Gottes zu reden, das nutzt Gott, um selber aktiv zu werden und seine Güte neu auf sein Volk auszuschütten. Sie nutzen es oder sie nutzen es nicht. Ich sage ein Beispiel, an dem wir sehen können, was es bedeutet, dass das jemand nutzt, dass jemand die Güte Gottes nutzt. Alle kennen die Geschichte vom Propheten Jona. Der Auftrag Gottes an ihn ist ganz kurz und einfach. Ich lese einmal den ersten Vers. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, indem er sprach, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Kurzer Auftrag. Geh, predige gegen sie, ihr böses ist vollkommen. Jona hat keine Lust, das zu machen. Rennt weg, fährt mit dem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Gott hat einige Mühe, ihn in die richtige Richtung wieder umzuleiten. Er muss einen ordentlichen Sturm auf das Mittelmeer schmeißen, dass das Schiff fast untergeht. Wir kennen die Geschichte. Als er endlich in Ninive ankommt, er hatte keine nette Predigt, kein gutes Wort. Die Stadt war so groß, er muss 3 Tage laufen, um da durchzukommen. Ein Satz predigt er, In 40 Tagen wird Gott diese Stadt auslöschen. Und oh Wunder, die Leute hören das, der König hört das. Er sagt nicht, den Verrückten bringt ins Krankenhaus oder macht den Kopf ab. Er sagt das nicht, der König von Nineveh, sondern er ruft ein Fasten aus, 3 Tage lang, so wie man essen und trinken. Und diese ganze Stadt kehrt um von ihrer Brotzeit und wird gerettet. Nineveh ist Mosul. Wir haben gerade die letzten 2 Jahre einen ähnlichen Prozess erlebt. Nur, dass die Leute, die diese Stadt erobert haben, nicht umgekehrt sind. Also sind sie dort ausgerottet worden. Das Handeln Gottes heute ist noch genau wie in biblischer Zeit. Hier sehen wir einer, der die Bücher Gottes fest, wird selber handelt. Und das Volk erinnert sich. Menschen kehren um. Ich will, dass wir mit dieser Erwartung in diese letzte Phase dieses Jahres hineingehen, letzte Zeit des Jahres hineingehen. Von der Tradition der Kirche ist es ja nicht das Ende dieses Jahres, sondern der Anfang des neuen Jahres. Viele Leute sind jetzt besonders unter Druck. Die dunkelste Jahreszeit. Viele Menschen leiden in dieser Zeit unter Depressionen oder sind in besonderer Gefahr, ihr Leben vorzeitig ein Ende zu setzen. Kann man machen. Man kann aber auch das tun, was der Prophet uns vorlegt. Das geht los mit Ich will. Das geht weiter mit ein Denken mit der Güte Gottes voll machen. Und das führt dazu, dass Gott selber handelt. Und durch das Handeln Gottes wird das Leben anderer Menschen zum Guten beeinflusst.
Amen. Amen.